NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit Florian Breitmeier am Mikrofon und das sind die Themen der Sendung. Allianz für einen neuen Anfang, über das Weltfriedenstreffen in Osnabrück und Münster. Mehr Geld für den Nächsten, die wirtschaftlichen Zwänge kirchlicher Kliniken in Niedersachsen. Außerdem kein Selbstläufer in Wittenberg. Macher ziehen Bilanz der Weltausstellung zum 500. Reformationsjubiläum und wir besprechen das Buch Heimat finden, Heimat erfinden, Philosophen und Theologen über einen schillernden Begriff. Das friedliche Zusammenleben der Menschen, Völker und Nationen ist ein großes Thema, vor allem in den kommenden Tagen in Münster und Osnabrück beim 31. Weltfriedenstreffen der Gemeinschaft Sant'Egidio. In diesem Jahr beraten die Experten also in Deutschland. Offizielle Eröffnung des Weltfriedenstreffens ist heute Nachmittag, dann beginnt auch die inhaltliche Arbeit in Foren, Diskussionsrunden und Workshops. Der Schlusspunkt wird übermorgen gesetzt auf dem Marktplatz in Osnabrück. Michael Hollenbach hat über das Treffen und den Beitrag der Religionen zum Frieden auch mit dem Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode gesprochen.
Wissen Sie, heute ist es, glaube ich, wichtig, dass man solche Zeichen auch setzt. Es ist ja jeden Tag etwas von Unfrieden, Gewalt, Terrorismus in der Zeitung. Und da ist es einfach notwendig, dass jede Gelegenheit wahrgenommen wird, Menschen aufmerksam zu machen, dass sie im Kleinen wie im Großen um Frieden ringen.
Gerade vor dem Hintergrund der weltweiten Konfliktlage zwischen Nordkorea, Syrien sowie dem IS-Terror wirbt der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode für das Weltfriedenstreffen. Und auch für Heinz-Gerhard Justenhofen kommt das Treffen zur rechten Zeit. Er ist Direktor des Hamburger Instituts für Theologie und Frieden.
Ich glaube, dass es darum geht, die Köpfe der Menschen zu gewinnen und dass es wesentlich darum geht, eine Mentalität, die eben nicht die Lösung in der Gewalt sucht, zu befördern, sondern in dem gesellschaftlichen Diskurs, in der Debatte, dafür zu sorgen, dass der Punkt, auf den wir unser Arbeiten hinkonzentrieren und fokussieren, die Orientierung am Frieden für alle Menschen ist.
In Münster und Osnabrück geht es vor allem um den interreligiösen Dialog. Dass Anhänger von Religionen von vielen Menschen eher als Konfliktförderer denn als Friedensstifter wahrgenommen werden, weiß auch Bischof Bode.
Das ist das ja Religion, dadurch, dass das oft im Namen der Religion auch geschieht und Religion dafür pervertiert wird. Am Ende, junge Leute meinen, Religion ist immer irgendwie mit Gewalt und Auseinandersetzung verbunden. Es muss deutlich werden, dass die Religionen die Bereitschaft haben, auch miteinander ins Gespräch zu kommen und danach zu suchen, wo denn diese friedensstiftenden Potenzen auch sind.
Dass es bei den Debatten in Münster und Osnabrück auch durchaus politisch zugehen wird, begrüßt der Bischof.
Kirche und Religion haben mit Politik was zu tun, und zwar grundlegend. Wir können uns nicht raushalten, wenn Menschenrechte verletzt werden, wenn Gewalt sich ausbreitet, wenn es Unrechtssysteme gibt. Und die Botschaft Jesu Christi ist in sich ja schon in ihrer ganzen Aussage so, dass sie auch politische Auswirkungen hat.
In Münster und Osnabrück werden rund 5000 Menschen erwartet. In 25 Foren debattieren Vertreter aller Weltreligionen, Politiker und Wissenschaftler über unterschiedliche Aspekte des Friedens. Klaus Reder ist Vorsitzender der Friedensorganisation Sant'Egidio in Deutschland.
Es wird ja nicht nur also philosophisch und theoretisch über Fragen des Friedens gesprochen, sondern an konkreten Beispielen Gesundheit, Kinderrechte und das Netzwerk, das seit 31 Jahren besteht, wird ergänzt und es ist, glaube ich, immer wichtig, nicht nur ein solitäres Event zu haben, sondern einen Prozess aufzuzeigen, der weitergeht.
Das Weltfriedenstreffen wird seit 1986 jährlich an unterschiedlichen Orten veranstaltet. Es ist hervorgegangen aus einer Initiative von Papst Johannes Paul II., dass die Vertreter der Weltreligion zusammenkommen, bedeutet aber noch nicht, dass sie auch gemeinsam beten werden.
Es ist, glaube ich, ganz schwierig, wegen den verschiedenen Gottesvorstellungen das zu tun. Es sind auch die Orte ganz schwierig für einen Juden in dem Hohen Dom zu Osnabrück vor dem Gekreuzigten zu beten. Also da sind Dinge einfach schwer und auch nicht nötig, weil Friedensgebet heißt ja nicht, dass man alles zusammen an einem Ort macht, sondern wirklich jeder in seiner Tradition und jeder in seiner Verantwortung.
Die Friedensgebete und ein gemeinsamer Appell werden übermorgen in Osnabrück an dem Ort gehalten, an dem 1648 der Westfälische Frieden verkündet wurde, nach einem mörderischen 30-jährigen Religionskrieg.
Und das ist für Osnabrück natürlich, die sich immer Friedensstadt nennt, ein ganz großes Ereignis.
Und der Münsteraner Bischof Felix Genn erhofft sich von dem Weltfriedenstreffen auch ein Signal für das Jahr 2018.
Zumindest im Blick auf den Katholikentag, der ja schließlich das Motto hat, suche Frieden. Das haben wir ja auch im Blick auf den Westfälischen Frieden 1648 ausgewählt. Ob das dann jeweils vor Ort umgesetzt wird, das ist Arbeit.
Michael Hollenbach über das Weltfriedenstreffen, am Dienstag dann die große Schlusszeremonie auf dem Osnabrücker Marktplatz. Das biblische Bild des barmherzigen Samariters steht auch für den Grundsatz: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Doch eine Konkurrenzsituation kann vielleicht dazu führen, dass sich jeder zunächst einmal selbst der Nächste ist. Das gilt für viele Bereiche, laut Kritikern auch für das Gesundheitswesen. Da erwirtschaften die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland derzeit Überschüsse in Milliardenhöhe, aber der Kostendruck auf einzelne Kliniken steigt seit Jahren auch bei vielen Krankenhäusern in kirchlicher Trägerschaft. Angespannt ist die Lage besonders in Niedersachsen. Morgen beginnt in Hannover die Jahrestagung des Evangelischen Krankenhausverbandes und Alexander Meister wollte wissen, vor welcher Zukunft viele kirchliche Kliniken in Niedersachsen stehen.
Die Situation vieler Krankenhäuser ist und bleibt schwierig. Darauf weist die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft hin, die die Interessen von 177 Kliniken vertritt und deren finanzielle Situation regelmäßig abfragt.
Und in diesem Zusammenhang mussten wir dann leider feststellen, dass nur noch rund 40% der Krankenhäuser in Niedersachsen überhaupt einen positiven Jahresabschluss tätigen können, wo man von positiv sprechen kann, dass eben halt auch für die Zukunft ein stabiles und sicheres Finanzergebnis gewährleistet ist. Und das ist sicherlich ein Punkt, den wir nach wie vor für besorgniserregend halten.
Einen der Gründe sieht Martin Bielefeld, stellvertretender Geschäftsführer der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft, in den zu geringen Vergütungen für Klinikbehandlungen, für Sach- und Personalkosten durch die gesetzlichen Krankenkassen. Deren Reserven steigen stetig und belaufen sich zurzeit auf mehr als 16 Milliarden Euro bundesweit. Bei der BKK-Diakonie in Bielefeld, der einzigen gesetzlichen Krankenkasse in kirchlicher Verwaltung in Deutschland, warnt man allerdings vor zu großen Hoffnungen, die Kliniken könnten alsbald davon profitieren, sagt Vorstand Andreas Flettmann.
Nun sind diese 16 Milliarden so knapp eine Monatsausgabe der gesetzlichen Krankenversicherung. Und das sind Schwankungsreserven, die den gesetzlichen Krankenversicherungen und ihren Versicherten auch gut tun, um die ein oder andere Situation von Kostenanstiegen dann nicht gleich auch in eine Beitragssatzerhöhung münden zu lassen.
Für die 800 kirchlichen Krankenhäuser in Deutschland erwartet man sich auch beim Deutschen Evangelischen Krankenhausverband keine großen Verbesserungen. Denn die Kosten für Behandlungen und Medikamente würden steigen. Anstatt also auf die Überschüsse der Kassen zu hoffen, seien andere Überlebensstrategien sinnvoll. Schon deshalb, weil viele der kirchlichen Kliniken kleine Häuser sind, sagt Rainer Prönnecke, Chefarzt am Marienstift in Braunschweig und Vorstandsmitglied des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbands.
Alle Krankenhäuser, die eine gewisse Größe nicht erreichen, haben natürlich Probleme der Finanzierung. Das bedeutet im Kurzschluss, dass die Einrichtungen, die Krankenhäuser, die fusioniert haben, die sich in irgendeinem Netz bewegen, die allergrößten Chancen haben. Und das ist in den letzten Jahren tatsächlich passiert. Viele evangelische Krankenhausverbünde sind entstanden und mit sehr großem Erfolg auch.
Auch das Marienstift in Braunschweig, das mit 160 Betten eher zu den kleinen Häusern gehört, hat sich vor 2 Jahren entschlossen zu fusionieren mit einer evangelischen Behinderteneinrichtung.
Zum Beispiel haben wir jetzt neu aufgemacht eine Abteilung für Menschen mit Behinderung und integrieren diese Medizin so ähnlich wie in Bethel. Jetzt in unserem Bereich, hier gibt es auch nichts Vergleichbares in der Region, sodass das ein neuer Schwerpunkt ist. Die haben wir im Fokus, die wollen wir aus dem kirchlichen und christlichen Verständnis her nicht verlieren. Und versuchen das jetzt sozusagen trotzdem aus der Kraft heraus in diesem Verbundsystem dann zu gestalten.
Weniger Glück hatte das Braunschweiger St. Vinzenz Krankenhaus in unmittelbarer Nachbarschaft. Es musste vor einigen Monaten schließen. Die katholische Klinik mit etwa 100 Betten hatte jahrelang rote Zahlen geschrieben. Deren Betreiber, die Hildesheimer Vinzentinerinnen, mussten in diesem Sommer auch eine Klinik in Salzgitter aufgeben. Diese wurde vom katholischen St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim übernommen. Das Haus in Salzgitter konnte am Schluss immerhin noch einen ausgeglichenen Etat erwirtschaften, sagt Stefan Fischer, Geschäftsführer des St. Bernward Krankenhauses.
Das ist nur aufgrund des unglaublichen Einsatzes der Mitarbeiter vor Ort möglich gewesen. Am Beispiel dort ist man seit circa 10 Jahren mit der Politik im Austausch, um einen Ersatzneubau zu platzieren, und es tut sich einfach nichts. Und das ist etwas, was auf Dauer nicht tragbar ist, und da wird das Land seiner Pflicht auch nicht gerecht.
Denn für Investitionen in Krankenhausgebäude und Ausstattungen ist das Land Niedersachsen zuständig. Das Land kann es sich aber nur schwer leisten, angeschlagene Kliniken durch staatliche Finanzhilfen endlos lange künstlich am Leben zu erhalten. Auf der anderen Seite spielt die medizinische Versorgung in einem Flächenland wie Niedersachsen eine große Rolle. Dies ist auch im Landtagswahlkampf ein wichtiges Thema.
Alexander Meister berichtete. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft.
Rund 2 Monate vor Abschluss des 500-jährigen Reformationsjubiläums haben 2 prominente evangelische Theologen eine kritische Bilanz der bisherigen Feierlichkeiten gezogen. Friedrich Schorlemmer und Christian Wolff forderten die Kirche auf, sich der Krise in der säkularen Gesellschaft zu stellen. Es sei versäumt worden, Probleme offen anzusprechen und neue Visionen zu entwickeln. Vor allem die regionalen Kirchentage im Mai seien zum Fanal einer grandiosen Selbsttäuschung geworden, urteilen die Theologen. Ihre Positionen haben Schorlemmer und Wolff in einer Streitschrift veröffentlicht. Ein Sprecher der evangelischen Kirche in Deutschland wies die Argumentation der beiden Protestanten zurück. Die Landesbischöfin der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Ilse Junkermann, hob die positiven Erfahrungen der regionalen Kirchentage hervor. Sehr viele Menschen hätten an gedeckten Tischen über den Glauben offen diskutiert. Die Theologen Friedrich Schorlemmer und Christian Wolff schreiben hingegen von einem dramatischen Traditionsabbruch in den Gemeinden vor Ort. Die Reformationsbotschafterin der EKD, Margot Käßmann, sagte im MDR, sie höre die Kritik, sehe aber keine tiefe strukturelle Krise der Kirche. Das Reformationsjubiläum endet offiziell am 31. Oktober in Wittenberg mit einem Festgottesdienst und anschließendem Festakt. Der Hamburger Erzbischof Stefan Heese hat eine verstärkte Solidarität der europäischen Staaten mit den Flüchtlingen angemahnt, die über das Mittelmeer nach Europa kommen. Die Länder der EU-Außengrenze hätten große ökonomische Probleme. Sie müssten deshalb bei der Aufnahme von Flüchtlingen dringend entlastet werden, erklärte Erzbischof Heese. Zudem mahnte er Fairness zwischen den europäischen Staaten an und Fairness gegenüber den Flüchtlingen. Der Hamburger Erzbischof hatte in seiner Funktion als Sonderbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für Flüchtlingsfragen 4 Tage lang Süditalien besucht, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Sein Amtsbruder, der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Wölki, kritisierte in der vergangenen Woche das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Es sei eine Schande für Europa, mit einem solchen Land solche Abkommen zu schließen, damit man in einer geschlossenen Gesellschaft dem eigenen Wohlstand frönen könne, erklärte Kardinal Wölki in Köln. Eine solche Gesellschaft, die im Wohlstand lebe und beim Flüchtlingselend wegsehe, könne ihm keine Heimat sein. Frauen der evangelischen Nordkirche haben Bundesfamilienministerin Katharina Barley eine sogenannte Care-Resolution mit 1000 Unterschriften überreicht. Die Resolution war vor rund 2 Jahren von der Frauensynode der Nordkirche einstimmig beschlossen worden. Darin verlangen die Unterzeichnerinnen eine geschlechtergerechte Verteilung von Sorge und Erwerbsarbeit. Die Frauensynode hatte auf einem Hamburger Fachkongress gefordert, dass die Pflege von Alten, Kranken und Kindern hierzulande mehr Anerkennung finden müsse. Die Sorgearbeit, englisch Care, werde vor allem von Frauen geleistet. Das Frauenwerk fordert, dass Menschen, die Pflegearbeit privat leisten, ebenso bezahlt und abgesichert werden wie professionelle Kräfte. Für die Finanzierung müssten Steuermittel bereitstehen. Die katholische Reformbewegung Wir sind Kirche hat die deutschen Bischöfe aufgefordert, sich beim Papst geschlossen für ein gemeinsames Abendmahl von Protestanten und Katholiken einzusetzen. Solange es keine Gastfreundschaft bei Eucharistie und Abendmahl gebe, könne man nicht von versöhnter Verschiedenheit sprechen. Die Kirchenleitungen dürften den historischen Moment für die Einheit der Christen nicht verpassen, so ein Sprecher. Die Reformbewegung äußerte sich im Vorfeld des ökumenischen Festes am kommenden Sonnabend in Bochum, zu dem die katholische und die evangelische Kirche eingeladen haben. Das Fest im Rahmen des Reformationsjubiläums steht unter dem Motto »Wie im Himmel, so auf Erden«.
Soweit die Meldungen. Das Reformationsjubiläum ist in jeder evangelischen Gemeinde hierzulande ein Thema. Es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendwo eine Ausstellung eröffnet oder ein Konzert gegeben wird, eine Diskussion stattfindet. Das Angebot ist groß und auch in einzelnen Regionen oft so gut und erfolgreich, dass die großen bundesweiten Events der evangelischen Kirche zum Teil weniger Zuspruch erfahren, als von den Machern ursprünglich erhofft. Die Kirchentage auf dem Weg im Mai sind ein Beispiel dafür und in gewisser Hinsicht auch die große Weltausstellung in Wittenberg zum 500-jährigen Reformationsjubiläum. Die Organisatoren hatten dort auf 500.000 Besucher gehofft. Am Freitag nun zogen die Veranstalter Bilanz. André Damm berichtet aus Wittenberg.
Zur Abschlusspressekonferenz hatte sich fast eine Fußballmannschaft im Podium versammelt. Kirchenvertreter, Stadtpolitiker, Aussteller, jugendliche Helfer. Eine Szene mit Symbolcharakter. Sie sollte ausdrücken, gemeinsam wurde viel erreicht. Die 4 Monate währende Weltausstellung Reformation in der Lutherstadt war ein voller Erfolg. Die Reformationsbotschafterin Margot Käßmann fand, das Experiment, ein Großjubiläum in einer Kleinstadt zu feiern, sei gelungen.
Erstens waren Katholiken, Reformierte, Mennoniten, Baptisten dabei. Also wir haben ökumenisch gefeiert und nicht gegen andere. Das Zweite ist, es war wirklich weltoffen. Da waren Menschen aus Afrika, Asien, Lateinamerika mit dabei und ich freue mich einfach darüber.
Tatsächlich sind die meisten Besucher der Weltausstellung Reformation in Wittenberg auf ihre Kosten gekommen. Etwa 2000 Veranstaltungen wurden im Reformationssommer angeboten, darunter Konzerte, hochkarätige Ausstellungen und Lesungen. Dazu kamen Attraktionen der Landeskirche wie der Segensroboter, der Bibelturm oder der Kletterpark. Die Touristen waren durchaus angetan.
Wir sind für die Schlosskirche in Wittenberg und die 95 Thesen. Deshalb sind wir eigentlich hauptsächlich hier. Und das Panorama, das ist natürlich das Allerbeste.
Man hat das Gefühl, man sei in der Nähe des großen Geschehens gewesen.
Eine lebendige Stadt, viele Leute unterwegs, ansprechende Ausstellungen. Man hat viel gemacht, das sieht man. Ist toll hier.
Die Stadt Wittenberg, deren Gotteshäuser, Museen und Straßen zuvor mit beträchtlichem Aufwand saniert wurden, konnte sich von ihrer besten Seite zeigen. Geschäftsleute verzeichneten in den 4 Monaten Umsatzrekorde. Oberbürgermeister Thorsten Zugehör sprach von einem Glücksfall, die Lutherfeierlichkeiten ausrichten zu dürfen.
Die Weltausstellung war für die Lutherstadt Wittenberg jeder einzelne Tag ein großes Geschenk. Das ist das erfolgreichste und am besten besuchte Jahr der Geschichte unserer Stadt bisher gewesen.
Was die Zahl der verkauften Tickets für die Weltausstellung angeht, da sind die hochgesteckten Erwartungen nicht erfüllt worden. Laut Ulrich Schneider vom Veranstalterverein 2017 wurde die Freiluftschau etwa 300.000 Mal besucht. Gerechnet hatte man mit 500.000 Gästen. Kompensiert wurde die Differenz durch den Besucherboom beim Mittelalterpanorama von Assisi, so Geschäftsführer Schneider.
Wir haben ungefähr das an Besuchern erreicht, was wir prognostiziert haben. Wir haben ein paar mehr Besucher im Assisi-Panorama, ein paar weniger an anderen Stellen der Weltausstellung, aber insgesamt sieht die Bilanz positiv aus.
Doch es traten auch Schwachstellen zutage beim Marketing und bei der Einbeziehung von Gemeindegruppen. Zuvor hatten die altgedienten Theologen Friedrich Schorlemmer und Christian Wolf heftige Kritik geübt. Es sei eine große Chance verpasst worden, Visionen zu entwickeln und Nichtchristen für Glaubensfragen zu begeistern. Auch die internationale Strahlkraft des Reformationsjubiläums sei ausgeblieben. Zu möglichen Versäumnissen will die EKD derzeit keine Position beziehen. Erst nach dem Reformationstag am 31. Oktober soll es eine Auswertung geben.
André Damm berichtete aus Wittenberg. Heimat, das ist ein vielschichtiger Begriff. Derzeit ist er wieder sehr modern, nicht nur in der Werbung, auch in der Literatur spielt das Dorf, spielen die Regionen wieder eine größere Rolle. Heimat kann stehen für Vertrautheit, das Überschaubare. Heimat kann aber auch für den unangenehmen Druck stehen, so zu sein wie alle anderen auch. Um die religiöse Dimension erweitert, steht Heimat für gläubige Menschen auch für einen Ort, den sie vielleicht ersehnen, an dem sie aber noch nie waren. Was bedeutet also der vertraute und verstörende Begriff Heimat im Zeitalter der Globalisierung? Darüber haben sich Theologen, Philosophen und Pädagogen Gedanken gemacht in einem neuen Buch. Heimat finden, Heimat erfinden heißt es. Karin Cionara hat es gelesen und genau hingehört.
Wer traut sich zuerst über den See, Heimat?
Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl. Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl.
Heimat ist ein vielschichtiger Begriff. Er steht für Sicherheit und Geborgenheit, er kann aber auch Enge und Provinzialität bedeuten.
Viele junge Leute sind ja heute unglaublich mobil, kennen ganz Europa, kennen die ganze Welt. Aber es gibt natürlich auch andere, die sich einigeln und die es dann als Bedrohung erleben, wenn in ihrer heilen Welt, in der sie sich eingeigelt haben, etwas auftaucht, was da ihrer Meinung nach nicht hingehört.
Der katholische Theologe und Sozialethiker Gerhard Krüb gehört zu den Autoren, die sich mit dem Thema Heimat auseinandersetzen. Der Professor für christliche Anthropologie in Mainz hat vor allem die moralischen Dimensionen im Blick. Ihm geht es um die Rechte der Migranten und um die Pflichten der Weltgemeinschaft.
Wenn wir uns einen Staat wie einen Club oder einen Verein vorstellen, dann ist klar, dass die Mitglieder darüber entscheiden können, wer aufgenommen wird oder wer nicht.
Der Staat als exklusiver Club. Aus seiner Sicht sei dies aber eine falsche Vorstellung. Der Theologe Krüb spricht stattdessen von der Einheit der Menschheitsfamilie.
Das heißt, die Staaten sind Teil einer moralischen Arbeitsteilung, um die Menschenrechte überall zu gewährleisten. Wenn dann aber ein Staat dies nicht mehr leistet, dann fallen die entsprechenden Pflichten sozusagen auf die Menschheitsfamilie insgesamt zurück. Dann müssen sich die anderen darum kümmern, dass diese Menschen nicht rechtlos werden, wenn ihre eigenen Staaten versagen.
Denn jeder Mensch habe ein Recht auf Heimat, auch wenn er sein Land verlassen müsse. Heimat, Heimweh, Flucht oder Aufbruchstimmung. In dem Band Heimat finden, Heimat erfinden kommen unterschiedliche Autoren zu Wort, akademisch, analytisch und häufig religiös grundiert. Die Beiträge aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen auch, wie schwierig und widersprüchlich die Vorstellung von Heimat ist.
Der Begriff hat eine starke emotionale Ladung, manchmal negativ, meistens eher positiv. Und von daher kann man, glaube ich, auf den Begriff nicht verzichten. Aber es ist eben wichtig, ihn bewusst und reflektiert und kritisch zu verwenden.
Und wie fühlt sich Heimat an? Der Kölner Theologe Hans-Joachim Höhn greift zunächst die vielen Fragezeichen auf, die mit dem Begriff verbunden sind. Er schreibt:
Wird man dort heimisch, wo man Gleichgesinnte trifft, wo man sich geborgen und aufgehoben weiß, wo man eine passende Seelenlandschaft entdeckt?
Heimat ist nicht nur ein Sehnsuchtsort aus Kindertagen, zu dem Fremde keinen Zutritt haben. Im Gegenteil.
Kriegsflüchtlinge, Asylsuchende und Migranten haben in den letzten Jahren der Debatte um Heimat und Fremdheit eine neue, politisch brisante Wendung gegeben und sie auf dramatische Weise aus dem Winkel des Provinziellen herausgeholt.
Höhn ist davon überzeugt, mit der Idee von Heimat lässt sich Zukunft gestalten, gemeinsam mit den Menschen, die hier ankommen werden. Heimat im Futur und als Prinzip Hoffnung. Die Hamburger Philosophin Birgit Recki verortet Heimat lieber im Hier und Jetzt.
Eine Gruppe von Menschen, ein Blick, ein Lied, ein gelingendes Gespräch können einstehen für das, was Heimat wäre. Wir sind nicht in der Welt, um es leicht zu haben.
Der Religionssoziologe Hans Joas wiederum verweist auf die unterschiedlichen Religionen und Kulturen, die Europa geprägt haben. Heimat und Migration, das sei kein Widerspruch, sondern eine Herausforderung. Notwendig sei eine Balance aus christlicher Nächstenliebe und politischer Klugheit.
Heimat ist zu einem ganz erheblichen Stück Beziehungsarbeit.
Der Sozialethiker und langjährige Direktor des Forschungsinstituts für Philosophie in Hannover, Gerhard Krüb, denkt dabei auch ganz konkret an die Menschen im Stadtteil, in der Schule, im Verein, in der Gemeinde.
Heimat finden, Heimat erfinden, politisch-philosophische Perspektiven. Das Buch ist im Wilhelm Finck Verlag erschienen und kostet rund 30 Euro. Gewidmet ist es übrigens dem Hildesheimer Bischof Norbert Relle, dessen Rücktrittsgesuch vom Amt gestern offiziell angenommen wurde. NDR Info, Blickpunkt Diesseits. Das war das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Mein Name ist Florian Breitmeier. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.